Was tust du, wenn du nicht weißt, was richtig ist? Was tust du, wenn du nicht weißt, was du tun solltest? Als ich klein war, bin ich die Frage gefragt worden, die jeder einmal gefragt wird: Was möchtest du denn mal werden? Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern Videospielentwickler werden, weil in meinem Kopf habe ich mir vorgestellt, dass ich dann den ganzen Tag im Büro meine Spiele spielen kann und dafür dann große Kohle kriege. Und dann war ich tatsächlich nach der Schule halt irgendwann in der Situation, dass ich mich bewerben musste und schauen musste, was gibt es denn so für Ausbildungsplätze. Und dann musste ich leider zu meiner Enttäuschung feststellen, dass es gar nicht so viele Videospielentwicklungsausbildungen gibt. Und dann habe ich mich beworben als Informatikkaufmann und bin dann auch genommen und habe meine Ausbildung gemacht. Und das Spannende war, dass jeder von meinen Klassenkameraden, obwohl wir relativ unterschiedlich sozialisiert worden sind, oder gleich sozialisiert worden sind, im gleichen Zweig gewählt haben in der Realschule, hat jeder für sich diese Frage so unterschiedlich beantwortet. Der eine, der wollte unbedingt zur Bundeswehr. Der nächste, der wollte was mit Menschen machen, was Soziales. Dann gab es einen, der ist Industriemechaniker geworden. Und der nächste sagt, nee, ich möchte noch weitermachen, ich möchte noch studieren. Und spätestens, als er sich einschreiben musste in der Universität oder in der Hochschule, hat er sich diese Frage gestellt: Was ist denn für mich der richtige Weg? Und häufig ist es so, dass junge Menschen gerade mit der Vielzahl von Möglichkeiten, die wir als Auswahl haben, vielleicht sogar ein bisschen überfordert sind. Man weiß nicht so genau, was ist der richtige Weg für mich. Und es ist natürlich nicht nur jetzt im Beruflichen so. Diese Frage, was ist für mich der richtige Weg oder was tust du, wenn du nicht so richtig weißt, wenn es viele Möglichkeiten gibt, das ist natürlich in jedem Lebensbereich so. Das ist auch in unserer Erziehung so. Wenn du jetzt Mama, Papa bist, dann stellst du dir zwangsläufig irgendwann mal die Frage, wie du deine Kinder richtig erziehst. Du stellst dir die Frage aufgrund dessen, dass es so viele verschiedene Ratgeber gibt. Da gibt es den einen, der schreibt ein Buch und da steht drin, du musst deine Kinder mit eiserner Hand regieren und autoritär erziehen. Und dann gibt es den anderen, der sagt, nee, es ist eher laissez-faire, also lass mal laufen und die sollen sich selber finden. Dann gibt es den nächsten, der sagt, nein, es ist bedarfsorientiert. Und dann gibt es wieder einen anderen Ratgeber, der sagt zu dir, es kommt auf die Lebensphase drauf an. Und je nachdem, wie das Kind sich gerade halt entwickelt, so musst du dann interagieren und es ist nicht so einfach und komplex. Und die Eltern sind, die wissen das natürlich, da gibt es keine so einfache Antwort darauf. Aber was tust du dann, wenn du herausgefordert bist, wenn du nicht so richtig weißt, was richtig ist? Es gibt einen gesellschaftlichen Bereich, der sich immer mit dieser Frage auseinandersetzt, nämlich die Politik. Die Politiker, jetzt ohne groß eine politische Stellung zu beziehen oder so, die sind immer vor der Herausforderung, den richtigen Weg zu finden. Was ist die richtige Art, wie wir an unsere gesellschaftlichen Probleme rangehen? Das ist gar nicht so einfach aufgrund von der Vielschichtigkeit. Einfach nur, um mal ein paar Dinge zu nennen. Einerseits möchte man natürlich günstig Energie haben als Verbraucher. Andererseits möchte man natürlich aber auch geopolitisch unabhängig sein. Und schon merkt man, ist gar nicht so einfach. Dann möchte man natürlich Umweltschutzmaßnahmen haben, aber irgendwo muss man das Geld hernehmen für diese ganzen Maßnahmen und muss dann noch Geld haben für Bildung oder für Rente oder sowas Nebensächliches wie Wohnungsbau. Und dann kommt man natürlich schnell, wenn man sich darüber nachdenkt, so, ja, man merkt, diese Frage, die stellen sich auch Politiker. Also was tust du dann, wenn es aufgrund von der Vielfältigkeit, aufgrund von der unterschiedlichen Situationen und diesen komplexen Systemen, wenn du nicht so richtig weißt, was der richtige Weg ist. Heute möchte ich dir einen Mann vorstellen, der eine Antwort gefunden hat auf diese Frage. Dieser Mann war auch ein Politiker, der lebte vor 3000 Jahren circa und der hieß Salomo. Salomo, wenn man jetzt nicht so bewandert ist im Alten Testament, das war der Sohn von dem König David. David, den könnte man auch kennen von solchen Stories wie David gegen Goliath. Und das war so sein Aufstieg als König von Israel. Und dann gibt es auch den Ehebruch von David mit Bathseba und das war sein Niedergang. Und am Ende vom Leben von dem König David, von dem König von Israel, war natürlich dann die Frage, wer wird der Nachfolger von dem König David? Und Salomo als sein Sohn kam da natürlich in Frage. Dann gab es eben noch einen Bruder von Salomo und die haben dann so ein bisschen darum gekämpft, wer jetzt noch der König wird. Und am Ende des Tages, wenn man jetzt in dem Buch, dem ersten Buch liest, den Samuel-Buch, den zweiten Buch Samuel und dann zu den Königsbüchern kommt, wo die Geschichte von den Königen von Israel berichtet ist, dann merkt man, okay, Salomo ist jetzt der König. Da gab es noch ein paar politische Auftragsmorde und solche Sachen. Aber ab Kapitel 3 liest man, Salomo ist jetzt felsenfest als Politiker, als gesellschaftliches Oberhaupt, auch als religiöse Oberhaupt von dem Königreich Israel eingesetzt. Und man stellt sich als Leser, wenn man diese Texte liest, die Frage, wie wird jetzt Salomo sein? Also was wird er für eine Art von König sein? Und genau da ist diese Geschichte so ein bisschen wie so ein Krimi aufgebaut. Das kennt man vom Filmen, wo am Anfang von einem Krimi eine Leiche gezeigt wird oder wie jemand ermordet worden ist. Und dann schneidet die Szene, der Bildschirm wird schwarz und dann kommt irgendwo so ein Detektiv oder ein Polizist oder irgendeine andere Hauptrolle. Und dann stellt man sich die Frage, ja, wie ist jetzt dieser Mord passiert und wer ist der Täter? Und dann ist dieser Aufhänger der Frage dann da. Und so ist es auch bei der Geschichte von Salomo. Im ersten Buch der Könige, im Kapitel 3, da beginnt die Geschichte mit dieser ganz spannenden Story, wo Salomo im Bett ist, in seinem königlichen Palast, und er schläft. Und im Traum erscheint Gott dem Salomo. Und Gott gibt dem Salomo eine Frage im Traum, die wir alle sehr gern hören würden. Gott fragt den Salomo: Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Ich werde es dir erfüllen. Denk mal drüber nach. Was würdest du dir wünschen, wenn Gott zu dir erscheint und zu dir sagt: Du hast eine Sache, die gebe ich dir und das darfst du dir dann wünschen? Ich habe gedacht, ich würde mir gern wünschen, ein großes Haus mit Swimmingpool zu haben, beheizt. Oder ich würde gern Gesundheit für meine Familie haben. Ich würde mir wünschen, dass ich natürlich immer glücklich bin in der Arbeit oder dass das alles läuft. Aber Salomo, der war ganz anders wie ich, der hat sich nicht fokussiert auf solche Sachen, die jetzt ihn betreffen, sondern er hat eine Bitte gehabt an Gott. Und die Bitte, das ist jetzt der ganz zentralste Punkt. Das ist der eine Punkt, den er ihn charakterisiert hat. Salomo bittet Gott: Schenke deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Das ist die eine Sache, die Salomo sich gewünscht hat. Nicht, dass er einen Swimmingpool oder dass er den Tod seiner Feinde hat oder Ruhm und Reichtum. Nein, nein, Salomo geht her und sagt: Das Einzige, was ich mir wünsche, wenn ich die Wahl habe, dann bitte gib mir ein gehorsames Herz. Bitte gib mir die Erkenntnis darüber, dass ich weiß, was gut ist. Und dass ich als König, als Politiker, als religiöse Person natürlich auch weiß, was der richtige Weg ist. Dass ich die Antwort auf diese Frage habe, die mich immer umtreibt. Was tust du denn, wenn du nicht weißt, was richtig ist und was falsch ist? Und diese Szene, die wird dann ausgeschwarzt. Also Gott sagt zu ihm, aufgrund dessen, dass du nicht den Tod deiner Feinde gewählt hast, aufgrund dessen, dass du nicht dir Reichtum und Ruhm gewünscht hast, sondern aufgrund dessen, dass du nur Weisheit wolltest und nur wissen wolltest, wie du richtig lebst, aufgrund dessen gebe ich dir Weisheit und on top gebe ich dir Reichtum und Ehre und ich mache dich zum weisesten Mann, den es jemals gegeben hat, und nach dir wird keiner mehr so weise sein wie du. Und dann wird plötzlich die Szene geschnitten. Das ist ganz spannend, dieser Traum ist dann zu Ende und dann wechselt die Szenerie, der Bildschirm wird schwarz und er geht über zu einem Bordell. Und dann werden neue Hauptcharaktere eingeführt und man stellt sich dann als Leser die Frage, ja, wie ist es jetzt mit der Weisheit und was ist jetzt Salomo für eine Art von Typ? An diesem Bordell sind zwei Prostituierte und die sind beide hochschwanger. Und die erste kriegt ihr Baby und kurz darauf später gebiert die Kollegin von dieser Frau auch ihr Baby. Und dann eines Nachts schlafen die alleine, jeder in ihrem Zimmer. Und dummerweise legt sich eine der beiden in der Nacht auf ihr Baby drauf und erstickt es dann oder erdrückt es dann. Und sie merkt es dann irgendwann, dass sich das Baby irgendwie gequiekt hat oder geschrien hat, oder weiß nicht genau, wie es passiert ist. Sie hat es auf jeden Fall gemerkt in dieser Nacht, dass ihr Baby tot ist. Und sie geht durch eine Gefühlsachterbahn durch. Sie ist so traurig darüber, ihr einziges Kind, das sie so sehr geliebt hat und sie jetzt erst ein frisch geborenes hat ja gar nichts falsch gemacht und nur weil ich doof wie, und dann ist sie zornig auf sich selbst, das ist die nächste Emotion, weil ich mich auf das Kind draufgelegt habe und hätte ich doch eine bessere Unterkunft gehabt für mein Kind, wäre das nie passiert. Und dann kommt natürlich noch Sorge hinzu für die Zukunft. Damals war das natürlich so, wenn du keine Kinder hattest, dann hattest du keine Zukunft, wenn du alt warst, wenn du nicht mehr für dich selber sorgen konntest, dann mussten deine Kinder für dich sorgen. Da gab es sowas wie Rente oder sowas wie jetzt ein Altenheim nicht. Kinder waren tatsächlich eigentlich deine Rente. Und jetzt kommt die Sorge natürlich, wie wird es mit mir in Zukunft weitergehen? Und ich habe so, und diese ganze Gefühlschaos und diese Achterbahn der Emotionen, die sie durchgeht, führt dazu, dass sie etwas ganz, 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 ganz Schlimmes tut. Sie nimmt das tote Baby. Und sie überlegt sich, wie sie eine Zukunft haben kann, obwohl ihr Baby tot ist. Und dann tauscht sie in der Nacht, keiner sieht es, das tote Baby aus mit dem neugeborenen Baby von ihrer Kollegin. Und keiner hat es gesehen. Und dann ist die Nacht vorbei und als der Morgen anbricht, geht ihre Kollegin durch diese ganzen Emotionen durch, weil sie auch feststellt, ja, das Baby ist tot. Und jetzt hat sie wieder Angst und jetzt hat sie wieder Zorn auf sich selber und diese Sorge um die Zukunft und all das drum und dran, bis sie dann irgendwann feststellt, das ist ja gar nicht mein Baby. Ich weiß nicht, woran sie es vielleicht erkannt hat, vielleicht daran, dass es nicht die gleiche Augenfarbe hatte oder weil es vielleicht komische Gesichtszüge hatte, wo es so jetzt nicht gehabt hat, ihr Baby. Und dann realisiert sie plötzlich, als sie zu ihrer Kollegin rüberschaut, ja, dass ihre Kollegin ihr Baby geklaut hat in der Nacht und die Babys ausgetauscht hat. Und ich sage dir eine Sache, in dieser Situation möchtest du nicht dabei sein, wie die zwei sich in die Haare gekriegt haben. Die waren so, du hast mein Baby geklaut. Du wolltest mir mein Neugeborenes, meine Zukunft rauben. Und die haben sich so krass gestritten, dass es nicht nur irgendwie so eskaliert ist, dass sie vor Gericht gegangen ist. Nein, nein, nein. Die ist vor die allerhöchste Instanz im ganzen Königreich gegangen. Vor dem König Salomo. Und dann schneidet die Szene wieder und jetzt ist man praktisch in diesem Saal, wo der König Salomo auf seinem Thron sitzt. Und dann die Frau mit dem lebenden Baby, die Betrügerin, an die Frau, die betrogen worden ist. Und dann sind ein paar so Diener in diesem Raum. Und ich stelle mir das dann so vor, und ist auch so beschrieben in der Bibel, dass diese beiden Frauen dann ihren Fall nochmal vor dem König vortragen, was jetzt eigentlich passiert ist, dass das geklärt wird. Und dann sagt die Frau, diese Betrügerin und diese Bösartige, die ist einfach nur so... Und sie fängt an zu streiten vor dem Herrn und sagt, ja, die hat mein Baby geklaut und hat das Baby, ihr eigenes, getötet und jetzt hat sie behauptet, das ist ihr Baby. Und dann sagt die andere Frau, nein, sie ist eine Betrügerin. Und dann fangen die vor dem König an zu streiten. Und der König sagt, stopp. Er ist jetzt in einer schwierigen Situation. Kein Zeuge da. Damals gab es auch keine DNA-Tests. Wie wird er jetzt handeln? Und er sagt, du sagst, das ist dein Baby und du sagst, das ist dein Baby. Gib mir ein Schwert. Dann kommt irgendein Diener und dann gibt er ihm ein Schwert und sagt, dann machen wir einen Kompromiss. Du kriegst eine Hälfte und du kriegst eine Hälfte. Und dann holt er aus und er provoziert die Reaktionen der Frauen. Und die eine Frau, die echte Mutter war, die realisiert gerade, was passiert und jetzt ist sie hat ja gar nichts falsch gemacht, ja, übel mitgespielt worden und sie fängt an zu weinen und zu flehen und sagt, Salomo, nein, 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 ich bin gar nicht die Mutter, sie ist die Mutter, bitte lass das Kind leben und bitte tu ihm nichts an, bitte halbiere es nicht. Und dann sagt die andere Frau, die ja betrogen hat, die gar kein Mitgefühl gehabt hat mit dem Kind, die einfach nur, ja, eigentlich ihre Zukunft haben wollte und auch, kann es auch nachvollziehen, wie sie gehandelt hat, sagt, ja, dann soll es keiner haben und dann halbiere es. Kurz, so stelle ich mir das vor, kurz vor dem Baby mit dem Schwert bricht er ab und zeigt auf die Frau, die gesagt hat, dass sie gar nicht die Mutter ist, um ihr Baby zu beschützen. Und dann sagt er, du bist die echte Mama, weil du Mitgefühl gehabt hast und du bist eine Betrügerin. Und in diesem Raum waren alle empört über die Weisheit, die Salomo hatte, wie er diese Situation bewusst provoziert hat, um herauszufinden, wer die echte Mutter ist. Und dann gibt es diesen Kommentar am Ende von dem Kapitel 3, von dem Buch der ersten Könige 3, wo eine Art Zusammenfassung ist von dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Und da steht geschrieben, als die Israeliten von diesem Urteil hörten, dass der König gefällt hatte, fürchteten sie den König, denn sie sahen, dass Gott Salomo Weisheit gegeben hatte, um gerechte Urteile zu fällen. Gott, und das ist dann wo sich der Kreis schließt und man wieder zum Anfang der Geschichte kommt und zu diesem Traum, Gott hat Salomo Weisheit gegeben. Und solche Weisheit, dass er ein guter König war und solche schwierigen Aufgaben auch gut machen konnte, gut lösen konnte. Und da wäre es jetzt doch echt eine Maßnahme, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ist ja schön für ihn, dass der vor 3000 Jahren weise war, aber wäre es doch eine echte Maßnahme, wenn wir für uns mal den Entschluss fassen, also wenn Gott Salomo wirklich so eine Weisheit gegeben hat, in schwierigsten Situationen diese Frage zu beantworten, was du tust, wenn du nicht weißt, was du tun solltest, dann lass uns doch mal hören, was der Salomo selber sagt darüber, wie er weise geworden ist. Und glücklicherweise hat der Salomo relativ viele Sachen geschrieben. Er war ein Autor von vielen Schriften aus dem Alten Testament. Der Salomo, der hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, viele Weisheitsliteratursachen, zum Beispiel das Buch der Prediger, das wir in der Bibel haben. Es handelt einfach nur davon, dass er als alter Mann zurückblickt auf sein Leben und Revue passieren lässt, was gut war oder was nicht so gut war und wie er das im Lichte von seinem Alter jetzt beurteilt. Oder er hat auch ein Lied geschrieben an seine geliebte Frau, die er so sehr mochte, und auch ein anderes Buch, das Buch der Weisheitssprüche. Dieses Buch, da haben wir zum Beispiel auch heute noch Sprüche in unserem Sprachgebrauch, wie beispielsweise, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Steht in der Bibel, das hat Salomo gesagt. Und in diesem Buch der Sprüche erklärt Salomo, wie er weise geworden ist und wie wir jetzt für uns auch lernen können, weise zu werden, was seine Meinung dazu ist. Das ist ganz am Anfang von dem Buch der Sprüche und es gilt wie ein Paradigma, dieser Satz, den ich jetzt einblende, sagt, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist, was Salomo behauptet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Was Salomo behauptet, ist, dass er weise geworden ist, aufgrund dessen, dass er nicht einen Swimmingpool haben wollte und nicht Gesundheit haben wollte und nicht den Tod seiner Feinde haben wollte und Reichtum haben wollte und Ehre haben wollte. Nein, nein, nein. Er sagt, ich bin weise geworden, weil ich mein Leben in Einklang bringen wollte mit dem, was Gott möchte. Also Ehrfurcht vor Gott zu haben, das bedeutet nichts anderes wie einen heiligen Respekt vor Gott zu haben. Das bedeutet, dass man sich bewusst ist, dass man eines Tages von Gott beurteilt wird und er dann deine Gedanken und deine Worte und deine Taten auch richten wird. Und dass du rechenschaftspflichtig bist. Das ist, was Ehrfurcht vor Gott, vor dem Herrn zu haben, bedeutet. Dass du weißt, es gibt noch eine höhere Instanz über dir, die schaut auf dein Leben. Und deswegen ordnest du dein Leben entsprechend von seinen Vorgaben. Und er behauptet, das ist der Anfang von Erkenntnis. Das ist, wie er weise geworden ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich höre schon Kritiker, die sagen, es gibt doch viele Christen, die leben gar nicht weise. Es gibt doch viele Christen, die leben doch ihr Leben überhaupt gar nicht richtig so. Wenn ich jetzt deren Leben anschaue, da denke ich mir, die leben eigentlich überhaupt nicht vorbildlich. Und da würde ich dir zustimmen, da würde ich dir sagen, wenn du jetzt als Atheist oder als Andersgläubiger hergehst und diese Kritik anbringst an mich zum Beispiel oder an andere, würde ich sagen, ja, ich stimme dir zu, das stimmt. Und ich habe jemanden gefragt, der mir sehr nahe steht und habe ihn gefragt, du, was denkst du überhaupt, was ist denn der Grund dafür, dass viele Christen überhaupt gar nicht weise leben? Und dann hat die Person gesagt, das fand ich sehr treffend, ja, wenn Gott allwissend ist und weise ist und die Quelle von aller Erkenntnis und viele Christen nicht weise sind, dann muss man doch schlussfolgern, dass viele Christen sich einfach nicht nach dem richten, was Gott möchte und was sein Wille ist. Und diese Antwort fand ich so schön und so treffend, weil es mir auch irgendwie als Zurechtweisung entgegengeschleudert wurde, wo ich mir bewusst geworden bin, ja, Die Ehrfurcht braucht man. Man muss dieses Bewusstsein haben als Nachfolger von Jesus, dass es natürlich auch Einfluss hat auf unsere Mitmenschen, wie wir leben. Und dass die das auch kritisch evaluieren. Und wenn wir dann sagen, ja, wir leben nicht weise, dann muss man sich fragen, kann es vielleicht sein, dass wir einfach gar nicht so richtig diese Ehrfurcht in unserem Leben kultivieren? Eine zweite Kritik, die jemand anbringen könnte, wäre, ja, aber Elias, es gibt doch auch Atheisten, die sehr weise sind. Jetzt sagst du, die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang von Weisheit. Ja, sagst du jetzt, Atheisten können gar nicht weise sein oder Andersgläubige. Natürlich sage ich das sowas nicht. Ich kenne Atheisten und ich habe Freunde, die sind sogar noch weiser als viele fromme Leute, als viele Christen. Der Punkt ist nur der, dass man als jemand, der Gott aus seinem Leben ausklammert, keinen Bezugspunkt hat dafür, zu begründen, was eigentlich weise ist und was nicht weise ist. Fjodor Dostojewski sagt zum Beispiel in dem Buch Brüder Karamasow, ohne Gott ist alles erlaubt. Ich meine, wer sagt denn, was gut ist und was schlecht ist? Wo ist der Referenzpunkt? Wo ist der objektive Maßstab, an dem man messen kann, was gut ist? An dem man messen kann, an dem man beurteilen kann, was ein weiser Lebensstil ist und was nicht weise ist? Es führt sogar so weit, dieser Gedanke, wenn man ihn zu Ende denkt, wenn man Gott ausklammert und trotzdem nach Weisheit sucht, dass zum Beispiel in den Nürnberger Prozessen, wo die nationalsozialistischen Unterstützer gerichtet worden sind für ihre Taten als Nazis, dann die Richter gesagt haben, ja, wir können ja gar nichts sagen, dass ihr falsch gemacht habt, weil ihr habt ja nach der allgemeinen gesellschaftlichen Meinung gehandelt. Unsere Gesetze sind sogar in Übereinstimmung mit dem, was ihr gemacht habt. Und dann haben sie einen Begriff eingeführt, nämlich dem Gesetz über dem Gesetz. Das ist das, wo wir intuitiv sagen, ja, aber es kann ja nicht richtig sein, was die Mehrheit da gemacht haben. Das ist der Punkt. Du brauchst einen Bezugspunkt, einen Anker, in dem du objektive Wahrheit gründest. Und dieser Anker sagt, Salomo ist Gott. Gott ist der objektive Maßstab. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das, ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, besser veranschaulichen. Da ist mir folgender Satz in den Sinn gekommen. Weisheit zu suchen und Gott dabei auszuklammern, ist, als würde man einen Gegenstand suchen im Keller und dafür extra das Licht ausschalten. Also natürlich kann jemand, der das Licht ausschaltet, den Gegenstand dann trotzdem finden. Natürlich gibt es Atheisten, die weise sind. Das ist doch gar keine Frage. Wer behauptet denn sowas? Aber die Frage ist doch, gehe ich doch lieber gleich zum Lichtschalter und gehe ich doch lieber gleich zu Gott und lass es mir von ihm zeigen und lass von ihm mir die Erkenntnis erhellen. Wenn du jetzt sagst, das ist ja schön und gut, Elias, aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter, wie ich meinen Ausbildungsberuf wählen soll oder wie ich meine Kinder erziehen soll oder als Politiker, wie ich jetzt meine Entscheidungen treffen soll. Dann möchte ich dir jetzt einen Tipp geben, wie der Bruder von Jesus Weisheit auf unser Leben übertragen würde. Wie der Bruder von Jesus beschrieben hat, wie er für sein Leben weise geworden ist. Und er greift ein bisschen auch diese Geschichte von Salomo auf, denn diese zwei Prostituierten, die ein Problem hatten, sind mit ihrem Problem zu dem König Salomo gekommen und der König hat es gelöst. Und das ist ein bisschen auch ein Bild, eine Typologie für uns, die wir Probleme haben und Situationen haben, wo wir einfach nicht wissen, wo wir weiterkommen. Und wir kommen jetzt zu unserem wahren König der Könige, zu Gott. Der Bruder von Jesus sagt, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Er sagt, geh einfach ins Gebet, wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weiter weißt, und bitte Gott um Weisheit. Und dann gibt es eine ganz tolle Zusage von ihm. Und Gott, der gerne hilft, wird bestimmt antworten und ohne Vorwürfe wieder zu dir sprechen. Manchmal denken wir vielleicht, ja, wer bin denn ich schon jetzt mit meinen Problemen, dass ich zu Gott komme und dass ich jetzt mit meinen Fragen ihm irgendwie Zeit wegnehme. Aber der Jakobus, der Bruder von Jesus, der das geschrieben hat, der sagt, nein, Gott macht dir doch keinen Vorwurf, wenn du zu ihm kommst mit deinem Problem. Er wird dir sogar bestimmt eine Antwort geben. Er wird dir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Er gibt uns dieses felsenfeste Versprechen. Gott wird dir antworten, wenn du ihn darum bittest. Wenn du zu ihm kommst, wird er dir keinen Vorwurf machen. Nein, er wird dir gerne helfen. Das ist das, woran wir festhalten müssen. Dann gibt es ein Kriterium, das er dann aber noch nachschiebt. Und er sagt, aber wer ihn jetzt fragt, wer ihm Weisheit bittet, der soll auch wirklich mit einer Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, der ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Er macht ein bisschen ein Wortspiel und sagt, okay, das Einzige, worin solche Zweifler beständig sind, ist ihre Unbeständigkeit und die sind wie diese Meereswoge hin und her getrieben und keiner hat so richtigen Bestand einfach. Die gehen zwar ins Gebet, solche Leute, die sagen zwar, ja Gott, bitte gib mir Weisheit und bitte hilf mir, wie soll ich das machen mit meiner Kindererziehung, wie soll ich das machen mit meinen Problemen? Und dann gehen sie aber in ihrem Alltag und dieses Gebet, diese Haltung stimmt einfach nicht. Die haben einfach nicht dieses felsenfeste Vertrauen, dass Gott zu ihnen sprechen wird. Und dann möchte ich euch jetzt unterschiedlichste Variationen nennen, wie das dann praktisch bei dir ausschauen kann. Gott kann auf vielfältige Art zu dir sprechen. Einerseits kann er natürlich, wie zum Beispiel beim Salomo, zu dir sprechen durch Träume. Wenn du dieses Gebet sprichst, Gott, bitte hilf mir und zeig mir den Weg, dann achte doch mal auf das, was du träumst. Vielleicht spricht Gott zu dir auf diese Art und Weise, wie Gott auch zu dem Salomo zum Beispiel gesprochen hat. Wäre doch spannend, mal einen Traum zu haben von Gott. Bitte doch Gott, dass er vielleicht zu dir mal im Traum spricht. Es kann natürlich aber auch auf eine andere Art und Weise zu dir kommen, die Antwort, diese Lösung, die du so gern suchst. Zum Beispiel eine Art, wie Gott zu mir sehr häufig schon gesprochen hat, wie ich dieses Gebet gebetet habe, Gott, bitte hilf mir, wie ich jetzt da weitermachen soll, ist, dass er Mitmenschen von mir verwendet. Und da muss man wirklich auch vorsichtig sein, sagen wir so ein bisschen diese Demut zu haben, mal von sich selber nicht zu weise zu halten und mal den Rat von jemand anderen zu fragen, der weise ist. Das wäre doch eine echte Maßnahme, um Weisheit zu kriegen, dass man mal aktiv auf jemanden zugeht und sagt, schau, das ist mein Problem. Ich weiß, das und das ist hier schwierig und komplex. Was denkst denn du darüber? Um wirklich aktiv den Rat einzuholen. Ich bin mir sicher, dass wenn wir solche Art des Lebens kultivieren, dass wir dadurch Weisheit auch kriegen, wenn wir unsere Mitmenschen um Rat fragen. Und Gott kann Mitmenschen verwenden, um zu deinem Problem zu sprechen. Eine andere Art, wie Gott zu mir schon häufig Weisheit gegeben hat, ist mein Gewissen oder mein Bauchgefühl. Wenn du ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei einer Sache hast, wo du schon Angst hast, wenn ich das jetzt mache, ist das jetzt der richtige Weg, dann kannst du, vor allem wenn dein Gewissen dann unrein ist, dann kannst du davon ausgehen, dass Gott gerade durch dein Gewissen, durch dein Bauchgefühl, nenne ich es jetzt mal, dir sagt, das ist nicht der richtige Weg, den du einschlagen sollst. Und dann muss man auch sein Gewissen reinhalten. Dann achte darauf, dass du dein Gewissen nicht befleckst oder so, sondern ganz, ganz vorsichtig auf dich selber hörst, auf das, wie Gott zu dir durch das Gewissen spricht. Oder natürlich kann Gott, und das ist eine ganz, ganz zentrale Sache, durch die Bibel zu uns sprechen. Wenn man natürlich sagt, ja Gott, bitte gib mir ein gehorsames Herz, damit ich die Aufgabe, die ich bekommen habe, auch weiß, wie ich sie gut machen kann und den Unterschied zwischen gut und böse erkenne, so wie Salomo das gesagt hat, dann wäre es doch sinnvoll, wenn man sagt, ich möchte Ehrfurcht vor Gott haben, dass ich mir mal anschaue, was sagt denn Gott, was gut ist? Was will er denn eigentlich von mir? Was erwartet er denn? Oder was gefällt denn Gott sehr gut? Dann ist es sehr, sehr weise, wenn man in der Bibel liest und vielleicht mal so die Evangelien liest und sich anschaut, was Jesus darüber gesagt hat, was ein guter Lebensweg ist. Und einfach das auf sein Leben, auf diese Art und Weise anzuwenden und sich darauf zu berufen, was steht denn geschrieben. Das ist eine Art, wie Gott zu dir kommen kann, um dir Weisheit zu geben, indem du in deinem Zimmer sitzt und in der Bibel liest. Es kann auf solche vielfältigen Arten sein, viele Sachen, die ich noch gar nicht jetzt gesagt habe, das sind jetzt nur das Gewissen, dass die Bibel gelesen, die Mitmenschen oder Träume, das kann auf ganz unterschiedliche, durch die Natur, Gott kann dir auf vielfältigste Art und Weise eine Antwort geben. Wichtig ist nur, dass wir diese Sache, die Jakobus uns gelehrt hat, die uns der Salomo gelehrt hat, wirklich beherzigen, Frag doch einfach Gott. Gott ist die Quelle der Weisheit. Gott ist die Quelle der Weisheit. Gott ist allwissend. Er weiß ganz genau, wie es um deine Probleme steht. Er kann dir in deiner Situation helfen. Auch wenn du wirklich echt nicht weiter weißt. Gott weiß weiter. Und er wird dir helfen, wenn du an ihm glaubst und beständig an ihn festhältst. Und dann möchte ich dich jetzt ermutigen mit einer Zusage oder mit einer Anbetung, die der Apostel Paulus über Gottes Weisheit gemacht hat. Möchte ich zum Abschluss gerne vorlesen, was der Apostel Paulus über Gottes Weisheit gesagt hat. Dann können wir in dem Lied dann antworten. O welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.